Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Interception.
Touchdown!
Der Football Talk.
Die wöchentlichen News aus den NFL Divisions auf meinsportradio.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Interception, dem Football Talk auf meinsportradio.de. Es ist Woche 2, ist vorbei, und das heißt natürlich für uns wieder, es ist Zeit, eine neue Folge aufzunehmen. Diesmal sind bei mir dabei der Clemens. Hallo Clemens.
Hallo Sebastian.
Und ganz neu mit dabei ist der Florian. Hallo Florian.
Hallo.
Florian, da du Neuling bist, ist natürlich die erste Frage an dich. Was ist dein Lieblingsteam und wie bist du zum Football gekommen?
Mein Lieblingsteam sind die Seattle Seahawks. Und wie ich zum Football gekommen bin, ist schnell erklärt. Ich war letztes Jahr für 3 Monate in den USA und da ist halt natürlich kein Weg am Football vorbeigeführt. Zu den Seahawks bin ich gekommen, weil ich in der Nähe von Seattle war und dementsprechend dort in der Community keine andere Wahl hatte, als Seahawks-Fan zu werden. Und das ist natürlich auch äußerst sympathisch, finde ich. Und die Mentalität, die da herrscht, ist schon einfach inspirierend, sage ich mal.
Ja, kann ich nur bestätigen. Ich war auch schon mal da. Also war wirklich, wer mal unbedingt ein gutes Stadion sehen will und auch gute Stimmung sehen will, sollte unbedingt mal zu den Seahawks gehen. Wir können auch sogar direkt mit den Seahawks anfangen, würde ich dann sogar sagen, Florian. Die Seahawks haben jetzt gespielt am Wochenende gegen die 49ers. Ja, und haben gewonnen, aber mehr kann man eigentlich auch nicht als Positives aus der ganzen Sache rausnehmen, oder?
Genau, gewonnen haben sie, das ist positiv, haben jetzt einen Rekord von 1-1. Und eine einzige positive Sache würde ich doch noch nennen, und zwar, dass wir mit Chris Carson jetzt wahrscheinlich einen neuen Starting Running Back gefunden haben, der tatsächlich einige Löcher gefunden hat und durchaus gute Runs hingelegt hat. Der hatte jetzt tatsächlich 20 Versuche, 93 Yards abgespult, das heißt ein Average von 4,7 Yards, sehr ordentlich, und der hat uns quasi die Seattle Seahawks durch das vierte Quarter getragen und da die Zeit schön runterlaufen lassen. Das war tatsächlich noch eine positive Sache.
Ja, muss ich sagen, ich hatte ihn gesehen gehabt beim Spiel der Green Bay Packers, da war ich doch sehr beeindruckt, dass vor allen Dingen auch er dann wirklich auch vorne wegging und wirklich sehr, sehr viele Snaps gesehen hat. Aber du hast gerade schon gesagt, die Löcher, der hat er versucht zu nutzen. Ja, die Löcher gibt's halt auch in der O-Line der Seahawks, Clemens. Das macht natürlich sehr, sehr schwierig. Wir haben es schon gesehen, gegen die Green Bay Packers hatten sie große Probleme, jetzt auch gegen die starke Front von den 49ers. Ja, fragt man sich eigentlich nur, warum kriegen die Seahawks es eigentlich nicht hin, mal eine 50 O-Line hinzustellen für Russell Wilson?
Das ist eine gute Frage. Sie haben einen Fixpunkt in Justin Britt im Center und sonst sieht es sehr schlecht aus. Man hat auf der linken Seite jetzt als Starter Luke Jöckel den zweiten Pick. Müsste 2013 gewesen sein von den Jaguars, der ein kompletter Bust war. Und dann Reese Odhiambo, einen Drittrunden-Pick von 2016. Und das ist, glaube ich, das Problem, dass sich da George Fant, der ja erst Basketball gespielt hatte und dann letztes Jahr Starter der Seahawks auf Left Tackle war, das Kreuzband gerissen hat gegen die Vikings in der Preseason, weil Jöckel und Fant hatten ganz gut harmoniert miteinander und das wäre vielleicht, hätte das funktioniert, aber so sieht es da jetzt wieder schlecht aus. Odhiambo ist an sich nicht schlecht, aber der ist sehr raw, wie die Amerikaner es sagen. Der gute Plays und dann wieder schlechte Plays, also da fehlt die Konsistenz und auf der rechten Seite, das sind einfach zwei Spiele, die haben in der NFL nichts zu suchen, ehrlich gesagt. Mark Lewinsky, der verpasst gefühlt jeden Block und wie der über Odai Abushi startet, verstehe ich bis heute nicht. Und dann Jermaine Ifedi, der war zwar First Round Pick 2016, aber der sieht eigentlich auch verloren aus, letztes Jahr auf Right Guard nicht gut, dieses Jahr auf Right Tackle auch nicht gut. Ich finde, da sollte man vielleicht auch mal auf Edem Posick, den Zweitrunden-Pick von diesem Jahr, setzen. Der sah doch vielversprechend aus dem College von LSU kommt.
Ja, genau. Also die müssen jetzt langsam Lösungen finden. Wie gesagt, man hat jetzt gewonnen 12-9 mit einem Touchdown kurz vor Ende, sodass man doch das Spiel noch gewinnen konnte gegen eine 49ers-Mannschaft, die defensiv sehr, sehr stark war, aber wo es offensiv noch nicht so ganz rund läuft, Florian.
Ja, die 49ers haben offensiv auch ziemlich schlecht gespielt. Ihr Quarterback Brian Hoyer, 99 Passing Yards bei 27 Versuchen. Das sind weniger als 4 Yards pro Attempt, also wirklich extrem wenig. Und bei ihnen hat es aber im Rushing Game teilweise ganz gut ausgeschaut. Vor allem in der zweiten Hälfte hat Carlos Hyde 124 Yards abgespielt mit einem Average von 8,3 Yards pro Attempt. Also das sah tatsächlich ordentlich aus, finde ich. Nur auf der Quarterback-Position, da ging halt gar nichts. Weniger als 100 Yards in 27 Attempts ist sehr wenig.
Ja, das ist wirklich sehr, sehr wenig. Aber trotzdem konnte sie wirklich sehr, sehr gut mithalten, weil ich habe schon gesagt, diese starke Front, die 49ers haben, so wirklich sie auch getragen hat durch das Spiel. Natürlich haben sie natürlich die Lücken genutzt, die es natürlich gab in der O-Line der Seattle Seahawks, Clemens. Denkst du, dass diese starke Front 7 von den 49ers auch noch dafür sorgen können, dass die Saison doch relativ angenehm ist und dass man auch gegen gute Teams, die vielleicht eine löchrige O-Line haben, wie es jetzt die Seahawks haben, noch relativ lange mithalten kann?
Ja, das ist durchaus möglich, aber man muss halt auch leider sagen, für die 49ers, die Front 7 ist der einzige Lichtblick, den sie haben. Die ist jung und talentiert. Man hat da Arik Armstead, Solomon Thomas, den dritten Pick von diesem Draft, dann DeForest Buckner, dann Elvis Dumerville, den erfahrenen Mann von Baltimore geholt, dann Navarro Bowman und Ruben Foster auf dem Papier, zwei absolute Top-Linebacker, auch wenn Foster jetzt verletzt ist. Ich will nicht wissen, wie das für die Seahawks gewesen wäre, wenn der auch noch fit gewesen wäre.
Ja, also wie gesagt, wir sehen jetzt, die Seahawks haben ein bisschen Löcher, sie müssen sie jetzt versuchen zu stopfen. Natürlich haben sie jetzt mit einem Rekord von 1-1, haben sie es noch ganz gut geretten können, aber wenn man natürlich die Ansprüche, die man hat mit Playoff und vielleicht auch ein bisschen schielen kann Richtung Super Bowl, da muss dann noch ein bisschen besser was für die laufen. Richtig gut läuft es denn gegen Denver Broncos, so ist es richtig, die am Wochenende ein starkes Spiel hatten und da gucken wir gleich nach einer kurzen Pause drauf.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. 90 Plus On Air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportradio.de.
Und wir sind wieder zurück bei Interception, dem Football Talk auf meinsportradio.de. Ich habe es gerade schon angeguckt. Wir wollen mal gucken auf die Denver Broncos und natürlich auch die Dallas Cowboys, die gegeneinander gespielt haben an diesem Wochenende. Und ich muss zugeben, Clemens, ich war überrascht, wie stark die Offense der Denver Broncos war.
Ich ehrlich gesagt nicht, weil die Cowboys Defense ist eine der schlechteren der Liga. CJ Anderson ist ein super Running Back, der hatte letztes Jahr schon Top-Ansätze gezeigt, da lief es richtig gut für die Broncos, dann hat er sich verletzt, musste auf die IR und dann ging es bergab. Und Trevor Siemian ist für mich der am meisten unterbewertete Quarterback der gesamten Liga. Der hatte 22 von 32 Pässen angebracht für 231 Yards, 4 Touchdowns und die Interception, eine Interception. Und für die kann er eigentlich nichts, für die Interception. Das war mehr ein Route-Running-Fehler von seinem Receivers. Müsste Emmanuel Sanders gewesen sein. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Könnte auch Demaryius Thomas gewesen sein. Auf jeden Fall einer der beiden Stars. Aber die Broncos, muss man wirklich sagen, wenn die eine funktionierende Offense haben, ist für die alles möglich.
Genau, man hat es jetzt gesehen, es wurde natürlich auch ein Vergleich dazu gezogen, weil die Defense ja wirklich sehr, sehr gut war und dafür gesorgt hat, dass ein gewisser Ezekiel Elliott, der so ein bisschen als kommender Star in der NFL gesehen wird, nur 8 Yards gerusht hat und damit sogar 1 Yard weniger als Tom Brady. Also das spricht schon dafür, dass die Defense der Broncos sehr, sehr gut ist und dass man jetzt mit Trevor Siemian jemanden gefunden hat, der das sehr, sehr gut macht. Ich muss zugeben, ich bin selbst überrascht, dass er so viele Touchdowns geworfen hat. Aber Florian, man sieht, es stimmt im Moment bei den Broncos und die Defense ja, sorgt dafür, dass auch die Offense sehr, sehr gut an den Ball kommen kann. Und wenn man sich mal die Zeit anguckt, wie viel sie am Ende den Ball hatten, 33 Minuten, das spricht schon dafür, dass im Moment viel richtig läuft in Denver.
Ja, da stimme ich dir zu. Vor allem war es für Dallas ja bisher eigentlich meistens so, dass sie viel den Ball gelaufen sind mit Ezekiel Elliott und so vor allem in der letzten Saison jetzt sehr lange den Ball hatten, so natürlich ihre Defense auch schonen konnten und sie waren meistens in Führung während der Spiele, das heißt, sie hatten die Möglichkeit, viel den Ball zu laufen. Und das war heute alles nicht, oder am Wochenende alles nicht gegeben. Denver hat dominiert, ziemlich, würde ich sagen. Sie waren früh in Führung und so haben sie das dann auch geschafft, dass Dallas im Rushing überhaupt nichts zustande bekommen hat. Also weniger als 1 Yard pro Carry für Ezekiel Elliott ist sehr, sehr wenig, ist gar nichts für ihn. Er hatte bisher einen Schnitt von mehr als 100 Yards pro Spiel. Da war er weit entfernt mit den 8, die er jetzt hatte. Und ja, man muss auch sagen, dass sie es so eben geschafft haben, dass Dallas mehr den Ball werfen muss. Und da hat Dak Prescott nicht so überragend gespielt, wie er es bisher gemacht hat, wenn er die Zeit hatte, wenn er den Ball häufig abgeben konnte. Er hat 30 von 50 Pässen angebracht und 4,8 Yards pro Attempt rausgeworfen mit 2 Touchdowns und 2 Interceptions. Also kein besonders gutes Spiel von ihm und so hat Denver dann verdient gewonnen.
Ja, genau, du hast angesprochen, Dak Prescott war nicht gut. Die beiden Jungen, also in diesem Fall Ezekiel Elliott und Dak Prescott, haben nicht an die gute Leistung eigentlich, die sie ja gezeigt hatten, gegen die Giants anknüpfen können. Da war es diesmal einfach zu viel. Da haben sie natürlich noch einen wichtigen Mann verloren, den Cole Beasley, Clemens, der jetzt ausgefallen ist. Dieser wird natürlich auch Dak Prescott, dieser Verlust von Cole Beasley fehlen, weil er wirklich ein sehr, sehr guter Route Runner ist und viel im Slot natürlich gut auch vom Boden die Bälle wegfahren kann.
Ja, auf jeden Fall. Dak Prescott ist, also Cole Beasley ist wohl der Lieblingsreceiver von Dak Prescott und er hat vermutlich die zweitbesten Hände bei den Dallas Cowboys hinter Jason Witten. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich mir jetzt die ersten beiden Spiele der Cowboys angucke, gefällt mir da ein Cole Beasley um Längen besser als ein Des Bryant, der eigentliche Star-Receiver, der ein Schatten seiner selbst ist. Die eine Interception, die von Chris Harris, die erste, das ist ein klarer Catch von Des Bryant, den er irgendwie in die Luft zurücktippt und Chris Harris, einer der Freunde der NFL, sagt dann halt Danke.
Ja, genau. Also Des Bryant, muss ich auch sagen, bis auch letzte Saison war für mich nicht überzeugend bisher. Vielleicht kommt man nicht so ganz mit der Umstellung klar von Tony Romo auf Dak Prescott, ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, da muss dann auch natürlich von ihm mehr kommen, weil er ist eigentlich derjenige, der der Top-Receiver-Nummer von den Cowboys eigentlich ist, der die größten Anlagen hat. Und er hat zwar 7 Receptions insgesamt gehabt für 59 Yards, aber auch einige Bälle dabei gehabt, wo du dir eigentlich denkst, die sollte er auch eigentlich dann fangen, Florian.
Ja, da sehe ich auch so. Es war letztes Jahr tatsächlich auch immer ein Problem mit Des Bryant. Ich war ja während der Saison in der USA und da wurde sehr viel drüber diskutiert, ob er noch gut ist, ob er, wie du gesagt hast, mit Dak Prescott zusammenspielen kann, ob die harmonieren, wie es aussieht. Und da war viel Trubel drumherum und bisher hat er noch nicht gezeigt, dass es wirklich so gut läuft mit ihm. Er hat jetzt einen Touchdown gefangen, aber insgesamt, ja, muss man schauen, wie sich das weiterentwickelt.
Ja, Florian, bleiben wir nochmal direkt dabei. Was denkst du, was müssen jetzt die Cowboys oder auch natürlich das Bryant besser machen, damit sie ja nach diesem wirklich auch sehr, sehr großen Niederlage, 42-17 war es am Ende, daraus Lehren ziehen können, dass die Defense einmal besser funktioniert und dass sie in der Offensive ja wirklich dann es auch besser hinkriegen. Natürlich, die Defense ist nicht so stark wie die Broncos, definitiv, aber 42 Punkte gegen diese Mannschaft abzugeben, ist dann doch schon sehr, sehr viel gewesen.
Genau, das war zwar schon viel, aber man muss auch mal schauen, welche Gegner sie jetzt hatten. Sie haben erst gegen die New York Giants gespielt, da nur 3 Punkte zugelassen, was sehr stark war, und jetzt halt gegen die Denver Broncos. Das sind 2 Teams, die mit die besten Defenses in der NFL stellen, und jetzt hingegen kommen in den nächsten Wochen dann Spiele gegen die Cardinals, gegen die Rams, Packers, 49ers, wo überall die Defense eindeutig schwächer ist als jetzt eben bei den ersten beiden Stationen. Dementsprechend glaube ich auch, dass da Ezekiel Elliott dann den Ball wieder besser laufen kann und sie so wahrscheinlich wieder in die Erfolgsspur zurückfinden werden.
Ja, das war's dann erstmal zu dem Spiel der Broncos gegen die Cowboys. Wir sind sehr, sehr gespannt, wie die beiden Mannschaften in den nächsten Wochen sich präsentieren werden, wie die Cowboys dann gegen schwächere Defensen werden, ob dann Ezekiel Elliott und Dak Prescott an die starken Leistungen der Vorsaison anknüpfen können und auch des ersten Spiels. Wir machen jetzt eine kurze Pause und kommen dann zurück und gucken uns mal das Spiel der New England Patriots gegen die New Orleans Saints an.
This is GFL Football. Die German Football League. Jedes Wochenende live auf meinsportradio.de. Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag. Von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf meinsportradio.de.
Und wir sind wieder zurück bei Interception, dem Football Talk auf meinsportradio.de. Bei mir sind immer noch Florian und Clemens. Und wir drei gucken jetzt mal auf das Spiel der New England Patriots in New Orleans. Ich war selbst auch live vor Ort, deswegen ist natürlich für mich dann auch ein gewisses Bedürfnis, darüber auch zu reden. Und wenn wir uns das mal angucken, Florian, das war eine klare Sache für die Patriots, würde ich sagen. 36-20 war eigentlich schon relativ früh entschieden, oder nicht?
das war ein sehr beeindruckendes Spiel von den Patriots. Der optimale Weg, um zurückzuschlagen nach der Auftaktniederlage. Tom Brady hat wieder mal überragend gespielt. Ich sehe gerade seine Statistiken, Passer-Rating von 139,6, also ja, weit über Durchschnitt, wahrscheinlich der beste an dem Wochenende und fast schon perfekt. Er hat 447 Yards geworfen, das waren die viertmeisten Yards, die er in seiner Karriere in einem einzelnen Spiel geworfen hat. 3 Touchdowns, keine Interception, wo man da noch drüber reden kann, weil er hat ja eigentlich 2 Interceptions, die aber beide wegen Flaggen zurückgenommen worden sind. Und ja, wie New England aus dem in das Spiel reingegangen ist, das war einfach brutal. Sie haben 3 Touchdowns im ersten Quarter gemacht, dann war das Ding quasi schon gelaufen.
Ja, du sprichst es an. Das war wirklich schon relativ schnell auch geklärt dort entsprechend. Wenn wir uns jetzt auch angucken, die Defensive der Saints, Clemens, hat schon wirklich wieder sehr, sehr viele Punkte zugelassen und das spricht wieder dafür, dass ja Drew Brees wieder viele Punkte auflegen muss, damit die Saints überhaupt Spiele gewinnen können. Aber diesmal hat er es ja nicht geschafft, sondern nur 20 Punkte, was auch schon vieles auflegen können.
Wir haben ja schon O-Line der Seahawks geredet und es gibt vermutlich nur eine Positionsgruppe eines einzelnen Teams in der NFL, die ähnlich schlecht ist wie die O-Line der Seahawks und das ist die Secondary der Saints. Die haben zwar jetzt einen ihrer Erstrundenpicks, Marshawn Lattimore, und einen Zweitrundenpick in den Safety Marcus Williams investiert. Lattimore sah auch vielversprechend aus, aber immer wieder haben sie sich von Brady vernaschen lassen und da, vor allem Linebacker Alex Anzalone, der Drittrunden-Pick, der dann oft Tightends oder Runningbacks hat covern sollen und komplett überfordert war. Also da im Defensive Scheme läuft einiges schief, aber auch offensiv läuft meiner Meinung nach einiges schief, weil sie einfach das Laufspiel nicht etablieren können. Sie wollen da irgendeine Dreierrotation mit Ingram, Peterson und Kamara machen. Aber das funktioniert nicht. Keiner kommt in den Rhythmus und dann muss Brees noch mehr werfen. Darauf können sich dann gute Defenses einstellen und dann kann selbst Drew Brees das nicht alleine mit dem Pass regeln.
Ja, genau, du sprichst es an. Das Running Back Trio, was es ja im Endeffekt ist, wo ich mir auch verwundert habe, wieso man sich da eine Baustelle aufgemacht hat, nachdem ja Mark Ingram ja eigentlich letzte Saison eine gute Saison hatte, dass man sich dort Adrian Peterson holt. Okay, er ist einer der besten Running Backs, aber bisher ja auch noch nicht so ganz überzeugend und einen Rookie mit Alvin Kamara, der ja auch den Ball sehr, sehr gut fangen kann. Aber ich denke trotzdem, dass man sich da unnötig eine Baustelle aufgemacht hat. Man hat schon gehört, Adrian Peterson war ja schon nach dem ersten Spiel nicht so ganz glücklich, dass er so wenig gespielt hat. Muss natürlich das weiterhin verfolgen. Ich muss aber auch zugeben, Drew Brees hat auch einige Bälle dabei gehabt, Florian, wo ich mir so denke, also die sollte er normalerweise nicht werfen und die bringt auch eigentlich einen Mann. Da liegt es auch so ein bisschen, glaube ich, an den Receivern, dass sie dort ja die Bälle entsprechend nicht fangen.
Ja, Drew Brees 27 von 45 Versuchen, das ist noch okay, würde ich sagen. 356 Yards hört sich auch ordentlich an. Also seine Statistik ist gar nicht so schlecht. Aber irgendwie hat es einfach nicht sein sollen. Und sie haben ja einen ihrer Receiver aus dem letzten Jahr jetzt auf der anderen Seite gesehen mit Brandon Cooks, der auch ordentlich gespielt hat für die New England Patriots. Und diese Lücke müssen sie natürlich in New Orleans auch erstmal schließen.
Genau. Ich fand zum Beispiel, Brandon Coleman hat gute Ansätze dort auch gezeigt. Und wo wir jetzt auch über Receiver reden müssen, müssen wir natürlich auch über die Patriots reden, denn deren Receiver waren auch zum Ende ein bisschen verletzungsgeschüttelt. Gronkowski, der ein wirklich sehr, sehr starkes Spiel hatte, 6 Catches, 116 Yards, ist rausgegangen aufgrund einer Knöchelverletzung, soll wohl aber alles gut sein. Chris Hogan war auch in der zweiten Halbzeit am Humpeln. Auch Philip Dorsett musste dort aufgrund einer Knieverletzung ein bisschen raus. Und auch Rex Burkett war auch nicht mehr ganz fit. War dann auch im Endeffekt froh, dass die Patriots das Spiel auch so früh entschieden war, Clemens, dass man dann nicht mehr nochmal was rauszaubern musste, weil da, wie gesagt, die Verletzungen haben dann doch da schon ein bisschen dazu beigetragen, dass man in der zweiten Halbzeit nicht mehr viele Punkte auflegen konnte.
Ja, sicherlich, aber das war dann faszinierend zu sehen, wen die Patriots da alles haben. Dann auch Jacob Hollister, der andere Titan, der da damit auftaucht. Sie haben dann hier sogar mal James Devlin, der eigentlich ein reiner Blocking-Fullback ist, als Passfänger benutzt. Also das kann dann bei den Patriots trotzdem jeder. Das würde man bei wenigen anderen Teams so sehen, aber was da halt faszinierend ist, jeder Running Back kann die Pässe fangen. Rex Burkett kann das, James White kann das, Dion Lewis kann es auch. Und zum Beispiel Rex Burkett hatte 3 Catches für 41 Yards und 2 Läufe für 3 Yards. Das ist also mehr ein Receiver aus dem Backfield. Und deswegen mussten die Patriots jetzt auch nichts tun. Die hatten ja von Anfang an nur 3 Wide Receiver aktiv, weil Amendola ja raus war mit einer Gehirnerschütterung. Malcolm Mitchell und Edelman sind Injured Reserve, also raus fürs Jahr. Und dann hatte sich noch einer verletzt gegen die Chiefs. Helft mir mal bitte. Wer war es denn noch? Es müsste noch einer gewesen sein.
Ich war auch am Überlegen, hab dann aber beschlossen, dass sie bei den drei Backs waren und halt dann alles mit den Running Backs und Titans einfach aufgefangen haben und so überhaupt kein Problem mehr hatten.
Typisch Bill Belichick, wenn er da auf so einer wichtigen Position so klein ist.
Ja, genau. Wie gesagt, er findet ja immer die richtigen Lösungen, da entsprechend dort zu finden. Klingen wir jetzt noch mal ein bisschen weiter jetzt auch noch zu dem Thema Patriots, nach der großen Niederlage zu Anfang jetzt zurückgekommen. Was denkst du, wie werden sie weiter so machen, wie jetzt gegen die Saints, oder wird sich das ein bisschen einpendeln, dass sie aber trotzdem viele Siege einpendeln werden und dass dann auch, dass die Run-Game Defense, die besser war, dieses Mal mit Dante Hightower, der noch nicht wieder fit war, aber sie sah trotzdem besser aus. Denkst du, dass sie es trotzdem hinkriegen, wenn das die Patriots wieder an diese starke Scoring-Defense, die sie ja letzte Saison hatten, anknüpfen können, oder brauchen sie noch ein bisschen Zeit und deswegen müssen in den ersten Wochen vielleicht noch ein bisschen mehr Punkte nehmen als dann zum Ende der Saison?
Ja, also ich denke schon, dass sie mehr hinnehmen müssen als letzte Saison, weil man muss auch sehen, die Saints sind in dem Sinne ein dankbarer Gegner. Die Defense ist so schlecht, da kann man auch die Uhr gut kontrollieren. Das wird dann natürlich gegen bessere Defenses, wie es die Chiefs waren, schwerer und Run-Defenses. Also wir haben ja schon drüber gesprochen. Die Saints haben da nichts etablieren können, während man gesehen hat, sobald Kareem Hunt ins Laufen kam, gegen die Patriots ging, da sind die Patriots dann zerbrochen. Also das muss man mal noch abwarten. Jetzt spielen die Patriots in Woche 3 gegen die Texans. Naja, von Lamar Miller bin ich kein großer Fan und die haben eigentlich auch allgemein eine schlechte Offense. Muss man sehen mit Deshaun Watson, danach die Panthers. Das wird man mal sehen. Ich denke mal, in 2 Wochen können wir da schon mehr drüber sagen.
Genau, dann warten wir mal die nächsten 2 Wochen ab und gucken mal, was die Patriots uns da zeigen werden. Wir machen wieder eine kurze Pause und kommen dann gleich mit dem nächsten Spiel zurück. Die Green Bay Packers gegen die Atlanta Falcons.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Christian Oehmicke von Double Trouble, dem Darts Talk auf meinsportradio.de. Bei uns hörst du regelmäßig alles Wichtige zum Sport mit den Pfeilen. Wenn dir gefällt, was du hörst, schreibe gerne eine Rezension auf iTunes und bewerte unseren Podcast mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Batman hat Robin.
Sherlock Holmes hat Dr. Watson.
Und meinsportradio.de hat dich. Werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Hi, hier ist Julia aus der meinsportradio.de Redaktion. Hast du Lust, mal hinter unsere Kulissen zu blicken? Dann bewirb dich jetzt als Praktikant in unserer Redaktion in Potsdam. Was dich erwartet? Viel Sport, dann noch Sport. Und zum Schluss noch ein bisschen Sport. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de.
Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Und wir sind wieder zurück bei Interception, den Football Talk auf meinsportradio.de. Und wir gucken uns mal das vierte Spiel an. Auch ein wirklich ein Top-Spiel. Die Atlanta Falcons haben die Green Bay Packers empfangen. Und die Falcons haben das mit 34-23 gewinnen können. Florian, fand ich sehr, sehr starke Leistung von der Falcons, die bis jetzt einen sehr, sehr guten Eindruck machen und kein Zeichen von irgendwelchen Super Bowl Hangover hinterlassen im Moment.
Ja, genau, dasselbe wollte ich auch sagen. Überhaupt kein Super Bowl Hangover. Sie haben in der Offseason offensichtlich gute Arbeit geleistet und sich stark motiviert, dass sie jetzt wieder voll angreifen können und haben da weitergemacht, wo sie letztes Jahr aufgehört haben mit den Green Bay Packers. Weil letztes Jahr haben sie auch 2-mal gegen sie gespielt, beide Male souverän gewonnen. Jetzt wieder 34 Punkte aufgelegt und dabei den Packers keine Chance gelassen, weil sie zur Halbzeit ja schon 24-7 vorne waren. Dann direkt nach der Halbzeit gab es diesen merkwürdigen Fumble, Interception, Return gegen Aaron Rodgers, dann stand es 31-7 und dann war das Spiel quasi entschieden.
Genau, die Kuriosität so ein bisschen des Spiels, jeder wusste nicht so genau, war es jetzt ein Vorwärtspass, war es ein Fumble, also das war ein bisschen undurchsichtig, aber der Schiedsrichter hat das so entschieden. Ich muss auch sagen, ich war sehr, sehr auch beeindruckt. Matt Ryan hat ja eigentlich nicht viel gemacht, nur 19 von 28 für insgesamt 252 Yards und einen Touchdown, aber Devontae Freeman zeigt mal wieder, dass er in einer sehr, sehr guten Form ist, 19 Attempts, 84 Yards und zwei Touchdowns erlaufen.
Chris Lehmanns. Ja, auf jeden Fall. Die Falcons, diese Offense ist unglaublich. Und die Packers Defense ist jetzt nichts Beeindruckendes. Ehrlich gesagt, wenn man da das Laufspiel schön etablieren kann, dann ist Green Bay da ein bisschen überfordert. Das Einzige, was bei Green Bay positiv war, war Kevin King, der Corner, der war ja sozusagen der Erstrunden-Pick, hatten dann zwar runtergetradet in die zweite Runde, aber ganz da am Anfang da genommen, der keinen Catch zugelassen hat in der Coverage, nicht mal gegen Julio Jones, den er teilweise gecovert hat. Also da haben sie vielleicht einen für die Zukunft. Die Edge Rusher sahen ja auch gut aus gegen die Seahawks vor allem. Aber sonst muss man da mal sehen. Und die Falcons, die haben halt dieses tolle Duo von Devonta Freeman und Tevin Coleman, die auch beide Bälle fangen können. Und alleine das ist schon etwas, da muss sich jede Defense drauf einstellen. Und es ist, glaube ich, unmöglich, jeden Playmaker der Falcons zu eliminieren. Und die haben einfach Matt Ryan, Devonta Freeman, Tevin Coleman, Julio Jones, Mohamed Sanu und Austin Hooper, danach Taylor Gabriel und Justin Hardy. Das ist einfach so vielschichtig. Das alles zu covern, das kann keiner.
Ja, genau, man hat es auch gesehen, die Green Bay Packers hatten noch Probleme, natürlich haben sie ja auch Probleme allgemein in der Secondary, deswegen war es für sie umso schwieriger. Gucken wir jetzt mal auch zu den Packers, Aaron Rodgers 33 von 50 Bällen angekommen, 343 Yards, zwei Touchdowns, eine Interception, hört sich eigentlich ganz gut soweit an, ist eine gute Statistik, das Problem war aber mal wieder das Run-Game, Florian, 35 Yards, Ty Montgomery wäre Top-Rusher, ist eigentlich zu wenig, um wirklich dann nach vorne mithalten zu können.
Genau, ist relativ wenig. Der Ty Montgomery hat ja auch eine interessante Geschichte hinter sich, weil er mal nicht erst Wide Receiver war und dann tatsächlich letztes Jahr umformiert worden ist, sozusagen von den Packers zum Running Back. Und er hat auch ganz gute Ansätze gehabt, hat er auch einen Touchdown erlaufen diese Woche und auch noch einen gefangen, meine ich, auf so einem, Seitwärtspass, sage ich mal, wo er dann nur noch in die Endzone durchschlüpfen musste. Also zwei Touchdowns für ihn, das ist gut. Aber 3,5 Yards im Average ist natürlich nichts, wo man eine Defense mitleiten kann. Und dann muss halt Rodgers wieder viel machen. Und der spielt bisher zwar gut, aber er hat jetzt schon zwei Interceptions geworfen diese Saison. Das finde ich ein bisschen erstaunlich. Er hat sich dieses Fumble auch noch geleistet jetzt. Und eigentlich hätte es ja gegen die Seahawks auch schon ein Pick 6 sein müssen, diese Interception, die dann aber noch wegen einem kleinen Foul zurückgepfiffen wurde. Das heißt, er hat jetzt schon einige Punkte gegen sich zugelassen und die Gegner mit guten Feldpositionen versorgt, was für ihn eigentlich nicht so üblich ist.
Ja, also wirklich verwunderlich, muss ich zugeben, ich fand auch nicht hundertprozentig überzeugend bei dem Seahawks-Spiel, wo ich ja auch live vor Ort war, da hat er mich auch nicht zu 100% überzeugen können, auch wenn er dann in der zweiten Halbzeit einiges besser war als in der ersten Halbzeit, aber er hat ja auch gestern oder am Sonntag vielmehr den Rekord gebrochen gehabt, als erster oder als frühester Spieler 300 Touchdowns zu werfen, sowohl bei den Passing-Attempts als auch bei den Spielen, also spricht dafür, dass er doch wie einer der Top-Leute ist, auch wenn er jetzt mal einen schlechteren Tag erwischt hatte. Clemens, wenn wir mal gucken, auch die Packers waren ein bisschen verletzungsgeplagt. Sie haben Brian Bulaga war nicht mit dabei, David Bakhtiari, die beiden Starting Tackles waren nicht dabei. Dann ist da zudem noch Jordy Nelson mit Verletzung ausgefallen und Mike Daniels. Hat ihnen das Packers dann noch zu sehr geschadet, dass sie dort entsprechend diese Verletzung auffangen konnten?
Ja, definitiv. Also ich sage mal so, wenn man beide Starting Tackles verliert, ist das im Allgemeinen schlecht. Außer man ist jetzt bei den New York Giants oder den Seattle Seahawks. Die können sich vielleicht freuen, weil die Backups nur besser sein können. Aber normalerweise, gerade bei einer guten O-Line wie der von den Packers, ist das sehr bitter. Und gerade die Interior-Line ist ja ein bisschen verloren gegangen. J.C. Tretter ist ja jetzt weg zu den Browns. Dann Josh Sitton ist ja auch nicht mehr da. Und T.J. Lang ist jetzt auch weg. Also was jetzt noch vor einem Jahr ihre gedachte Starting-Line, Interior-Line war, die sind komplett weg. Und dann noch, wenn dann die beiden Tackle fehlen, das ist dann natürlich sehr bitter. Und Es sind aber hoffentlich keine langfristigen Geschichten. Jordy Nelson ist ja, was ich jetzt gehört habe, 50-50 Chance, dass er gegen die Bengals spielen kann. Aber Mike Daniels, das ist unglaublich bitter. Der ist wirklich bei gerade für eine 3-4-Defense da an der Line einer der allerbesten Verteidiger, den es in der ganzen Liga gibt. Und den braucht Queen Bay auch, weil sonst ist die Defense echt nur Durchschnitt. Bestenfalls.
Ja, das muss man auch so sagen. Das ist dann auch einfach so. Das muss man eigentlich auch monieren bei den Packers, dass sie es nicht hinkriegen, eine halbwegs vernünftige Defense für Aaron Rodgers hinzustellen, weil er einige Menschen behaupten, dass er einer der talentierteste Quarterback in der NFL im Moment ist, und man sieht, dass er wirklich sehr, sehr gut ist. Und es ist eigentlich schade, dass er nicht konstant wirklich um den Super Bowl mitspielen kann, dass er da dort die Chance ein bisschen durch die Defense verbaut wird, weil er immer in wichtigen Spielen dann locker 30 Punkte auflegen muss. Wenn wir auch nochmal gucken, kurz zu den Falcons, die haben ja auch eine Verletzung gehabt von Vic Beasley. Was meinst du, Florian, wie sehr wird das den Falcons wehtun, dass sie ihren Top-Sack-Mann vom letzten Jahr verloren haben?
Es wird ihm bestimmt schaden, klar. Aber die Falcons haben so eine Power-Offense im Moment, dass ich fast glaube, dass sie das großteils ausgleichen können. Jetzt das nächste Spiel gegen die Detroit Lions. Klar, da wäre eine gute Defense wichtig gegen Matthew Stafford, der ja im vierten Quarter immer noch aufholen kann. Aber dann gegen Buffalo Bills, Miami Dolphins, da sollte die Offense so stark sein, dass sie 30, 35 Punkte auflegen können. Und dann macht es auch nichts, wenn in der Defense ein Mann fehlt und sie vielleicht 25 Punkte kassieren, weil sie das Ganze wieder ausgleichen können mit ihrer Offense, nehme ich an.
Ja, dann war es das aber erstmal zu dem Spiel. Ich danke euch beiden für eine Einschätzung. Wir machen jetzt noch eine kurze Pause und kommen dann gleich nochmal zurück und schauen uns nochmal die anderen Spiele in der NFL an. Und wir haben schon gehört, einige Verletzungen gab es schon. Da schauen wir uns nochmal an, wie das im Moment der aktuelle Stand bei den verschiedenen Spielern ist.
Hey, this is WWE Superstar Apollo Crews and you're listening to mysportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Pascale, aufpassen, nicht auf die Schulter gehen, in die Brücke, ja, er hält es. Das darf doch nicht wahr sein.
Ringen auf meinsportradio.de. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund berichtet meinsportradio.de exklusiv über den deutschen Ringersport. Jede Woche neu, auch als Podcast mit Malte Asmus. Ringen auf meinsportradio.de.
Und wir sind wieder zurück bei Interception, den Football Talk auf meinsportradio.de. Bei mir sind immer noch Clemens und Florian. Und wir gucken uns jetzt mal die anderen Spiele an, die es am Wochenende gegeben hat, beziehungsweise auch schon am Donnerstag. Und ich möchte einmal auf die Bengals aufzusprechen kommen, die es geschafft haben, als erstes Team seit 1970 bei zwei aufeinanderfolgenden Heimspielen zu beginnen, keinen einzigen Touchdown zu erzielen. Clemens, denke, Bengals haben ein großes Problem mit ihrer O-Line.
Das stimmt jetzt nicht mal, 1970. Es ist das erste Team seit den Eagles 1939.
So sogar, stimmt.
Das ist umso schlimmer.
Schlimm, aber sie haben ja auch gehandelt, haben Ken Sampese, ihren Offensive Coordinator, entlassen und jetzt ihren Quarterback-Coach da reingenommen. Das muss man hoffen, ob das hilft. Wenn nicht, AJ McCarron ist einer der besten Backups der Liga. Vielleicht sollte man da mal handeln in wenigen Wochen, weil Andy Dalton ist zurzeit bei einem Passer-Rating irgendwo in der 40 drin. Also wer sich da jetzt nicht so genau auskennt, das Optimum ist 158,3. Die Top-Leute sind um die 100, also über die Saison. Und der schwirrt jetzt dann den 40 rum. Der hat ja gegen die Ravens 4 Interceptions geworfen. Und jetzt wieder nicht gut gewesen gegen die Houston Texans. Aber er hat halt auch eine grausam schlechte O-Line. Der hatte da letztes Jahr zwei absolute Top-Leute drin, mit Kevin Seidler, dem Right Guard, und Andrew Whitworth, dem Left Tackle. Die sind beide weg, weil sie Geld verdienen wollten, bei den Rams und bei den Browns. Und jetzt ist das, ehrlich gesagt, dort ein Trümmerhaufen. Die Tackles sind Jake Fisher und Cedric Ogbuwe. Die waren zwar in einem Jahr übrigens Erst- und Zweitrunden-Picks, 2015, aber funktionieren nicht. Dann haben sie zwar noch zwei ganz vernünftige Leute mit Bowden und es tut mir leid, aber ach, wer heißt denn der andere? Ich verwechsel die immer, der Center und der eine Guard. Ja, jedenfalls ist sie nicht so wichtig, Namen sind Schall und Rauch, aber jedenfalls die O-Line insgesamt ist ein Trümmerhaufen. Und dadurch kommt auch das Running Game nicht zum Tragen, obwohl sie da eigentlich drei gute Läufer haben. Gut, Giovanni Bernard, der hat noch die Verletzungsprobleme vom Kreuzbandriss letztes Jahr. Jeremy Hill ist eher so für Short Yardage, aber auch Joe Mixon, der super talentiert ist, kommt nicht ins Laufen. Ja, und wenn du kein Laufspiel hast, wird es dann für Dalton alleine ohne O-Line auch schwer, AJ Green zu finden.
Das stimmt natürlich. Also wie man hat es jetzt gesehen gehabt, das war nicht einfach, auch schon in der ersten Woche haben sie wirklich große Probleme gehabt. Bevor wir jetzt zu einem weiteren Team mit O-Line-Problemen gehen, Florian, möchte ich gerne noch von dir was hören zu den Houston Texans. Haben jetzt ihren ersten Sieg eingefahren mit dem neuen Starter Deshaun Watson. Hat er dich überzeugt in seinem ersten Spiel als Starter?
Also positiv hat mir natürlich gefallen, dass er einen Touchdown erlaufen hat. Das zeigt, dass er gut zu Fuß ist. Das war schon mal wichtig. Sonst er hat es auf jeden Fall besser gemacht als sein Backup jetzt. Also Tom Savage müsste es sein. Das heißt, ich finde es gut, dass er starten darf, dass er direkt Erfahrung sammeln darf. So, wenn man sich seine Statistik noch anschaut, er hatte 15 von 24 Attempts geworfen für 125 Yards. Das sind 5 Yards im Durchschnitt. Das ist relativ nicht besonders viel. Aber er hat es durch sein Laufspiel ausgeglichen. Er ist für ganze 67 Yards gelaufen. Also sehr viel für einen Quarterback. Er war damit sogar der beste Rusher in seinem Team. Passiert auch eher selten. Und dementsprechend würde ich ihm jetzt schon noch ein paar Spiele geben und schauen, wie er sich denn entwickelt.
Genau, geben wir ihm noch ein bisschen die Zeit. Er ist ja, wie gesagt, noch ein Rookie. Mal gucken, ob er sich noch ein bisschen besser anpassen kann an die Liga. Clemens, ich habe gerade schon gesagt, wir wollen über eine Mannschaft sprechen, die auch O-Line-Probleme hat. Und da müssen wir automatisch über die New York Giants reden, die jetzt am Montagabend auch ihr zweites Spiel verloren haben. 24-10 zu Hause gegen die Detroit Lions, die jetzt nicht unbedingt für eine starke Defense, wie wir uns bekannt sind, aber trotzdem starkes Spiel gezeigt haben.
Weil ganz einfach, Eric Flowers ist vermutlich der schlechteste Starter der gesamten NFL. Also dieser Typ, wie der immer noch startet, und das als Left Tackle, ich kann es nicht nachvollziehen. Er bekommt nichts hin, Jahr für Jahr. Aber ich habe eben auch gelesen, er soll weiter starten. Dann Odell Beckham, natürlich noch nicht wieder richtig fit. Eli Manning sieht grausam aus, was natürlich zum einen an der schlechten O-Line liegt, aber auch am Father Time, der da, glaube ich, so langsam kommt über Eli. Also er sieht bisher nicht gut aus und wie viele Teams aktuell haben auch die Giants absolut kein Running Game. Ich muss auch sagen, habe nicht verstanden, warum die Giants im Draft da nicht zugeschlagen haben. Evan Engram, ihr Erstrundenpick, hat zwar jetzt gut gespielt, auch einen Touchdown gefangen, aber die Giants, es hat mich überrascht, dass Delvin Cook zum Beispiel noch da war, wo die Giants gepickt haben. Und der ist locker noch knapp 15 Picks später gegangen. Warum auch immer. Und das mit ihm zum Beispiel hätten sie vielleicht mal ihre Offense wirklich aufwerten können. Weil es mag sein, wir haben da jetzt viele Teams, die da sehr einseitig sind in der Offense. Das sind viele, die nur ein Passing-Game haben, zum Beispiel die Saints oder die Giants. Oder auch Teams, die nur ein Laufspiel haben, wie die Jaguars. Sowas funktioniert einfach nicht in der NFL. Man muss vielseitig sein. Und deswegen ist, denke ich, der Schlüssel erstmal ein Laufspiel, eine O-Line. Aber man muss auch gucken, dass man den Quarterback für die Zukunft hat. Entweder Davis Webb kann es werden, oder man muss vielleicht auch mal in der ersten Runde zuschlagen in den nächsten 1-2 Jahren.
Ja, genau. Also das bin ich überrascht, auch wie viele Mannschaften dieses Jahr wirklich so große Probleme mit ihrer O-Line haben. Natürlich ist es eine Position, die sehr, sehr schwer zu entwickeln ist, weil halt der Schritt von College zur NFL auch sehr, sehr groß ist. Aber dass man da trotzdem entsprechend immer wieder in die Starter vertraut, die es eigentlich Jahr für Jahr nicht zeigen, obwohl sie eigentlich schon genug Erfahrung haben, ist für mich nur verwunderlich. Florian, wenn wir jetzt mal auf die anderen Spiele gucken, was ist etwas, wo du sagen würdest, dass wir drüber müssen wir auf jeden Fall sprechen, das ist etwas, was wir herausrühren müssen von der Leistung oder auch von der Unglaublichkeit dieser Aktion zum Beispiel?
Also das bitterste und engste Spiel war wohl das Spiel der Los Angeles Chargers gegen die Miami Dolphins. Die Chargers sind endlich wieder in Los Angeles, also von mir aus hätten sie lieber in San Diego bleiben sollen, aber naja, sie sind eben in Los Angeles jetzt wieder. Dort haben sie ihr Baseballstadion sozusagen eingeweiht, bis die neue Arena fertig wird und 19-17 gegen die Miami Dolphins verloren, was natürlich keine besonders gute Leistung ist, vor allem, weil ihr Kicker mit eher unaussprechlichen Namen, namens, ich glaube, Younghoe Koh heißt er. Der war an UDFA dieses Jahr, das heißt, er wurde nicht gedraftet, die haben ihn dann ausgewählt und hat sich dann im Training Camp aber gegen ihren bisherigen Kicker durchgesetzt. Dann haben sie ihn jetzt eben verwendet dieses Jahr und er ist bisher bei einem von 4 Field Goals. Letzte Woche wurde eines geblockt, das sie gebraucht hätten, um auszugleichen und in Overtime zu gehen. Und diese Woche hat er das Game-Winning Field Goal leider verschossen, wodurch das Heimdebüt in Los Angeles daneben gegangen ist. Das war natürlich eine der tragischen Geschichten des Wochenendes.
Genau, einer der tragischen Geschichten. Wurde viel Rummel um ihn gemacht, natürlich, weil er es als undrafted Free Agent geschafft hat, überhaupt den Starting-Job zu gewinnen. Und das natürlich dann so schlecht für ihn losgeht, das ist natürlich sehr, sehr bitter für ihn. Mal gucken, ob er sich fangen kann, also ob er das abhaken kann, weil diese Chargers brauchen das natürlich, weil die Division, wo die Chargers drin ist, die AFC West, würde ich mal behaupten, Clemens ist im Moment die beste im Football, die wir haben.
Ja, definitiv. Da stehen 3 Teams 2-0. Und die könnten zurzeit, wenn man sich mal alle Teams anguckt, unter den Top 5 alle 3 stehen. Die Falcons gefallen mir noch sehr gut. Und dann diese 3 AFC West Teams, würde ich zurzeit wirklich sagen. Weil die Chiefs unglaublich jetzt die Offense funktioniert. Kareem Hunt scheint da neues Leben eingehaucht zu haben und Alex Smith scheint begeistert oder scheint den Druck gebraucht zu haben, das mit Patrick Die Raiders funktionieren, haben jetzt natürlich auch ein verbessertes Laufspiel mit Marshawn Lynch und Derek Carr schaut einfach super aus und über die Broncos haben wir ja vorhin schon geredet. Auch da kommt die Offense. Also das sind 3 Teams, das könnten schöne Duelle werden, wenn die aufeinandertreffen.
Ja, genau, das waren ja schon letztens noch sehr, sehr, sehr enge Spiele, da kann man sich schon als Football-Fan oder als neutraler Fan sehr, sehr drauf freuen, dann wenn das wirklich dann wieder dicht an dicht gehen wird in diesen Division-Games. Ich denke auch, das wird dann vielleicht sogar 3 Mannschaften aus dieser Division in den Playoffs sehen, beziehungsweise 2 Teams in den Wildcard-Games dann entsprechend. Und ich bin dann wirklich sehr, sehr gespannt, wie sich das in der Saison entwickeln wird. Ich würde gerne noch auf ein Spiel kommen, das diesmal in Overtime ging, und das war das Spiel der Cardinals gegen die Colts. Die Cardinals sind ja in ihrem ersten Spiel ohne ihren Superstar David Johnson, Florian, Glück gehabt, würde ich mal sagen, weil die Colts ja eigentlich einen guten Start hatten mit Jacoby Brissett, den sich ja im Trade geholt hatten von den Patriots, der einen guten Eindruck hatte zu Anfang und dann ein bisschen nachgelassen hat, aber aus Sicht der Cardinals war das, ich möchte es mal sagen, ein glücklicher Sieg für im Endeffekt.
Ja, das sehe ich auch so. Das war ein sehr glücklicher Sieg gegen Jacoby Brissett, der jetzt seit 2 Wochen bei den Colts ist und sein erstes Spiel jetzt gestartet hat und trotzdem fast schon die Cardinals in ihre Schranken gewiesen hat. In der Overtime konnten sie dank einem Field Goal und nach der Interception noch gewinnen. Aber das war schon, sehr knapp. Also, wenn man sich anschaut, sie waren 10-0 direkt im ersten Quarter hinten und dann kam langsam mal das Spiel ins Laufen. Carson Palmer hat immerhin 332 Yards geworfen, aber auch schon wieder eine Interception dabei. Also, der sieht diese Saison noch nicht so gut aus. Ich weiß nicht, ob er vielleicht nochmal zurück zu alter Stärke finden kann, aber im Moment bin ich da eher skeptisch und die Cardinals haben noch einiges vor sich, wenn sie wirklich um die Playoffs mitspielen wollen. Und dass da jetzt ihr Star-Running-Back ausfällt, hilft natürlich auch nicht.
Für Clemens, wie haben dir die Backups von dem, also jetzt die Ersatzmänner gefallen von David Johnson? Haben sie dich schon überzeugt oder denkst du, die brauchen noch ein bisschen Zeit, um ihn ansatzweise überhaupt ersetzen zu können? Weil ich denke, so eine Qualität kann man, glaube ich, nicht ersetzen.
David Johnson ist nicht zu ersetzen. Also er ist für mich für einen Nicht-Quarterback vermutlich der wichtigste Spieler der gesamten Liga. Erstens mal, weil er der Beste ist und zweitens, weil die Cardinals sonst nichts haben. Carson Palmer spielt seit dem NFC Championship Game gegen die Panthers einfach nur schlecht. Und wenn man sich jetzt anguckt, Chris Johnson ist eigentlich ein super Spieler, 11 Läufe, 44 Yards. 4 Yards pro Versuch, das ist okay, aber sonst Kervin Williams, der eigentlich der Starter war, 9 für 22, das sind 2,5 Yards knapp. Das reicht einfach nicht und das hilft auch Carson Palmer alles nicht weiter. Ich muss wirklich sagen, für mich der einzige Lichtblick zurzeit in dieser Offense ist J.J. Nelson, der seit Ende letzter Saison als sehr schneller Receiver viel zeigt, Big Plays macht Und sonst müssen sie jetzt versuchen, über die Defense Spiele zu gewinnen, ohne David Johnson. Das einzige Glück für die Cardinals könnte sein, dass die Division insgesamt schlecht aussieht. Die 49ers sind im Rebuild-Mode. Die Rams haben zwar gegen die Colts souverän gewonnen, aber jetzt auch verloren. Und jetzt müssen sie nur noch hoffen, dass die Seahawks Offense nicht ins Rollen kommt. Weil sonst haben die Seahawks ganz einfaches Spiel in der NFC West.
Genau, da darf man wirklich sehr, sehr gespannt sein. Wir machen jetzt nochmal eine kurze Pause und kommen dann gleich nochmal zurück. Wie gesagt, wir wollen noch einmal auf die aktuelle verletzten Situation und auch ja die wenigen Punkte in der NFL zu sprechen kommen.
Chip and Charge mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz, am Platz, auf dem Platz. Chip and Charge auf meinsportradio.de.
Einzigartige Augenblicke. Einmalige Momente. Unvergessene Emotionen. Andreas präsentiert das Spiel meines Lebens. Täglich 21 Uhr auf meinsportradio.de.
Und wir sind wieder zurück bei Interception Football Talk auf meinsportradio.de. Mein Name ist Sebastian Müllhoff und immer noch bei mir sind Florian und Clemens. Und wir wollen jetzt mal auf zwei Themen gucken, die so ein bisschen aufgefallen sind. Und zwar, wenn ich mir das angucke, in der ersten Woche waren es schon wenig Punkte, in der zweiten Woche gab es auch wenig Punkte. Clemens, ich habe jetzt mal geguckt, 40,3 Punkte im Durchschnitt pro Spiel. Das ist die geringste Durchschnittspunktzahl seit 20 Jahren. Woran machst du fest, dass einfach so also wenig Punkte daran fallen? Sind es die guten Defenses? Sind es die schlechten Offensive Line zum Beispiel? Was ist so der Grund, warum das sein könnte, dass so wenig Punkte fallen?
Ja, die Sache ist, das klingt jetzt für mich in dem Sinne sogar noch viel, wenn man guckt zum Beispiel Cowboys, Broncos 59 Punkte, Jets, Raiders 65 Punkte. Also da gibt's, wir hatten jetzt ein 9-12, ein 13-9, ein 3-9, ein 16-13, also auch noch einige Mannschaften, die verloren haben, die einstellig waren. Und das ist jetzt das, worüber ich heute schon geredet habe, das Run-Game. Ich habe jetzt mal geguckt, diese Woche, viele Teams haben ihr Run-Game einfach nicht etabliert bekommen. Zum Beispiel Teams, die auch eigentlich dafür stehen, zum Beispiel die Bills. LeSean McCoy hatte 12 Läufe für 9 Yards oder Delvin Cook, der hatte ja ein super Debüt mit über 100 Yards. Der hatte, na gut, am Ende noch 12 für 64, aber das sah zwischendurch auch nicht gut aus. Und das ist natürlich blöd, wenn man dann einseitig ist. Und gerade wenn die Spieler auch eng sind, weil beide schlecht punkten, dann läuft man viel. Und dann kommt da wenig zustande. Natürlich noch Anfang der Saison, die Teams müssen sich noch finden. Aber also bei den wenigsten hat es bisher Klick gemacht in der Offense. Muss man einfach sagen.
Siehst du das ähnlich, Florian?
Ja, stimme ich zu. Wenn man jetzt wieder gesehen hat, die Seahawks gegen die 49ers zum Beispiel, beide Teams hatten bis zum dritten Quarter des zweiten Spieltags keinen Touchdown erzielt. Die 49ers haben immer noch keinen. Seahawks haben zum Glück wenigstens einen erzielt. Aber dann die Bengals haben auch noch keinen Touchdown erzielt. Und das sind schon jetzt zwei Teams, die gar keinen haben. Ein Team, das sieben Quarter keinen erzielt hat. Und einige andere Teams haben auch nicht so gut ausgeschaut. Das ist schon echt erstaunlich, finde ich, aber war schon eine gute Erklärung von Clemens.
Okay, dann gucken wir mal, wie sich das in den nächsten Wochen entwickeln wird, ob es da weitere Verbesserungen gibt durch die Abstimmung, wenn die immer besser wird. Wir dürfen sehr, sehr gespannt sein. Und wir hatten schon angesagt, Thema Verletzung, Clemens, wir haben jetzt zwei ja, Season-Ending-Injuries im Endeffekt gehabt. Das ist einmal die Baltimore Ravens haben ihren Starting-Guard verloren, Marshall Yanda. Und die Panthers haben ja heute ihren Tight End Greg Olsen auf IR gesetzt. Wie sehr werden diese beiden Spieler den Teams fehlen?
Ja, ich muss dich leider erstmal korrigieren. Wir sind nämlich bei 3 an diesem Spieltag. Hat sich eben.
Sogar 3, stimmt, genau.
Bei den Cleveland Browns, Corey Coleman, der erste Pick von 2016, hat sich wieder die Hand gebrochen. Ist jetzt auch auf der Injured Reserve Liste noch. Also das leider noch als schlechte Nachricht dazu. Also Greg Olsen, mit dem fange ich mal an, der hat seit 2007 kein Spiel verpasst. Und der ist ein extrem wichtiger Spieler für Cam Newton, weil ja, das war immer so der Mr. Reliable. Also ja, da hat er erstmal keinen Receiver. Ich muss sagen, ich bin kein Fan von Kelvin Benjamin. Und jetzt muss er als den Mann für die kurzen Pässe den Rookie Christian McCaffrey nehmen, den Running Back. Und man wird es sehen, aber ich könnte mir vorstellen, dass Greg Olsen den Ich finde das sehr filmwürdig. Die Verletzung kam ja auch relativ früh gegen die Bills und dann kam auch zustande. Das könnte man schon damit verbinden. Und Marshall Yanda könnte den Ravens ganz viel kosten. Denn die Ravens, die Defense, die sieht ja super aus. Die haben Turnover ohne Ende forciert. Gut, sie haben auch gegen die Bengals und die Browns gespielt. Also ich glaube, die haben schon insgesamt 8 Interceptions gefangen, aber das liegt auch daran, Dorton 4 da, Kaiser 3, Kevin Hogan noch eine, der da mal zwischendurch reinkam, weil ja Kaiser mit Migräne draußen war. Muss man abwarten, aber die O-Line, da gab es ja schon viele Verletzungen. Der Rookie Siragusa, John Oschel retired und. Also die hatten ja in der Preseason Verletzungen ohne Ende, die Ravens. Und Yanda ist einer der besten Guards der Liga. Den kannst du nicht ersetzen. Und dadurch, dass die Ravens schon viele Verletzungen hatten, könnten sie eigentlich niemanden ersetzen. Und ich hoffe für die Ravens natürlich, dass sie das irgendwie aufwiegen können und einigermaßen produktiv in der Offensive bleiben. Weil bisher sahen sie in der AFC North mit Abstand am besten aus. Die Steelers waren auch noch nicht so richtig ins Rollen gekommen. Aber das könnte so das Pendel in der AFC North in Richtung Pittsburgh schwingen lassen.
Ja, man darf sehr, sehr gespannt sein, wie sich die Verletzungen natürlich auswirken. Wir hoffen natürlich allen Spielern, dass sie schnell wieder dabei sind. Auch gerade Greg Olsen, finde ich jemand, der unglaublich, mit einer der Top 3 Tight Ends, die es im Moment in der Liga gibt. Und ist immer unglaublich dynamische Körperpräsenz da. Und die Ravens sind da schon wirklich geschüttelt wie sonst was. Danny Wood hat schon verloren. Also auch dort einige offensive Waffen verloren. Deswegen darf man sehr, sehr gespannt sein, wie sich die ganzen Auswirkungen auf die nächsten Spiele zu sehen sein werden. Ich danke euch beiden ganz herzlich, dass ihr heute meine Gäste wart. Und ja, ich hoffe natürlich, dass wir in den nächsten Wochen wieder viele spannende Ergebnisse sehen. Natürlich auch gerade in der nächsten Woche. Ich würde sagen, bis dahin alles Gute. Und wenn ihr Fragen habt, gerne an uns Fragen stellen. Und ansonsten wünsche ich einen schönen Tag euch und wir hören uns die Tage. Macht's gut.
Ciao.
Tschüss. Hören, was andere denken. meinsportradio.de.
Du kannst das Knockout kriegen.
Oder das App. Jetzt.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen. Die Stimmung. Und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.